ARD. Talk mit Thies.
Ich bin kein Deutschlehrer geworden, weil ich die Literatur so geliebt habe. Ich habe das so geliebt zu lesen und ich wollte dann...
Das ist ein super Satz. Ich bin kein Deutschlehrer geworden, weil ich die Literatur so geliebt habe.
Das ist wirklich wahr. Das Schreiben selbst ist Arbeit. Und ich kann immer die Kolleginnen und Kollegen schwer verstehen, die sagen, das macht mir so viel Spaß. Manchmal schreibe ich nur eine halbe Seite an einem Vormittag und bin dann frustriert, weil es halt bloß eine halbe Seite war. Für mich war das ein weiterer Punkt, wo ich meinen Glauben auch verloren habe. Ein so tiefer Einschnitt, dass ich mein Leben danach, glaube ich, mit einer anderen Einstellung gelebt habe.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche gerne mit Menschen, die uns durch unser Leben begleiten. Also AutorInnen zum Beispiel, die ganz viel gelesen werden, wie Ewald Ahrens. Der ist mein Gast heute. Er ist einer der erfolgreichsten AutorInnen in Deutschland, auch wenn er schon gar nicht mehr damit gerechnet hatte, denn er schreibt schon wirklich wahnsinnig lange Bücher, neben seinem Job als Gymnasiallehrer in Nürnberg. Und überhaupt wurde er nur Lehrer, damit er genug Zeit und Geld hat, um Geschichten zu schreiben. Kurzgeschichten, Theaterstücke und natürlich Romane. Und dann aber wirklich plötzlich 2019 der große Durchbruch mit 50 mit dem Buch Alte Sorten. Es folgten Bestseller wie Die Liebe an miesen Tagen und Der große Sommer. Ein Buch, das auch Schullektüre ist. Und 2024 kam dann Zwei Leben. Ich hatte immer mal wieder Buchcover von ihm gesehen und hatte den Namen in Buchläden gelesen, kannte ihn aber nicht. Und so richtig eingebrannt hat sich mir sein Name dann, als ich mal in der S-Bahn in München fuhr und ich furchtbar genervt war von der Frau mir gegenüber, die telefonierte so lautstark, als sei sie die Einzige und man bekam wirklich alles mit und sogar ins Gesicht gebrüllt. Und sie sagte damals, ja, ach, dieser Ewald Ahrens, der ist so toll und sie war schon mal bei Lesungen und sie geht jetzt demnächst wieder zu einer Lesung und überhaupt ist er der Tollste. Wir haben uns für unsere Begegnung in Nürnberg getroffen und es war ein sehr angenehmes Gespräch, auch über unangenehme Dinge, wie den Tod zum Beispiel. Ihr werdet hören, wann er als Pfarrerssohn den Glauben verloren hat. Ihr erfahrt auch, warum er lieber einen Salto vom Fünfer als vom Dreier macht und warum er gerne stilvoll angezogen ist. Auch für unsere Begegnung natürlich. Man kennt ihn ja mit Schiebermütze und Fliege. Viel Spaß mit Ewald Ahrens.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hallo Christian.
So, ich bin bei dir zu Gast, im Prinzip heute in Nürnberg.
Ja.
Wobei du gar kein Fränkisch sprichst, ne?
Ich spreche kein Fränkisch, weil meine Mutter aus Danzig stammt.
Ja, richtig.
Und als aufrechte Westpreußin uns schon als Kindern noch so ein bisschen das Gefühl vermittelt hat, irgendwann gehen wir wieder nach Hause. Und obwohl ich in Nürnberg geboren bin und im tiefsten fränkischen, mittelfränkischen Dorf aufgewachsen bin, war es immer so ein bisschen wie, dass wir da gar nicht hingehören. Und meine Mutter hat sehr, sehr darauf geachtet, dass wir Hochdeutsch gesprochen haben. Und deswegen habe ich das Fränkische nie angenommen. Und es fehlt einem manchmal ein bisschen, weil Sprache ja auch Heimat ist. Aber
ja,
ist eben so.
Ja.
Ich kann es nachmachen, aber ich kann es nicht sprechen.
Du kannst es nachmachen. Naja, klar, du hast es ja auch dein Leben lang um dich herum gehört. Ja, welche Rolle hatte denn Dialekt also damals, also auch in der Zeit, als du aufgewachsen bist? Weil heutzutage hat das ja was Verbindendes. Man wird manchmal auch nur ernst genommen, wenn man Dialekt spricht. Ne?
Also Sprache ist heute, also ich glaube, Dialekt ist heute wieder diese Rückverbindung zur Heimat. Und eigentlich war es ja bei uns in Deutschland immer so, dass du auch mit einem Dialektanklang ohne weiteres in die höchste Politik aufsteigen konntest. Das konntest du in England zum Beispiel nicht. Ja. Wenn du in England Dialekt gesprochen hast, dann warst du eigentlich außen vor.
Mhm.
Und also du musstest immer Received Pronunciation bringen. Und in Deutschland war das nie so. Aber trotzdem war es zu meiner Schulzeit schon ein bisschen so, in der Schule wurde Hochdeutsch gesprochen. Also
ja, und gut, das ist ja auch heute noch oft so, klar.
Ja, aber nicht mehr. Es ist bei Weitem nicht mehr so streng. Und auch die Lehrer, meine Kolleginnen oder Kollegen, da gibt es schon eine ganze Reihe, die mit einer deutlichen Dialektfärbung sprechen.
Mhm. Du bist wieder in stilvoll angezogen. Es geht nicht ohne. Wann hast du das letzte Mal eine Jogginghose angehabt?
Ich besitze leider keine Jogginghose.
Also von dir weiß man, du bist mit Anzügen, oft auch mit einer Fliege.
Ja,
auch
ja.
In der Schule wahrscheinlich mit Fliege,
ja, natürlich,
oder? Das ist
ja
ein Markenzeichen. Heute keine Fliege, eine Krawatte, aber mit einer Rose noch drauf. Ist es eine Rose?
Nee. Ja,
was ist
eine
das
Rose?
Für eine Blume? Es ist eine Rose.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es irgendwo in Taiwan oder China gefertigt. Ich weiß es nicht, aber sie sieht, ich mag das schon gerne, Krawattennadeln und so. Ein bisschen Schmuck. Als Mann kannst du ja nicht so viel Schmuck tragen. Man muss so eine Kleidung.
Du, Ewald, man kann schon. Heutzutage.
Ich wusste das nicht. Ach, dann gehe ich jetzt los.
Man kann ganz viel als Mann. Von Tattoos über Nasenringe, es wäre viel möglich, auch an deinem Gymnasium.
Ja, wenn ich mit Nasenring käme, ich glaube, das wäre eine mittlere Sensation. Da bin ich schon ziemlich sicher.
Es ist ein gut gelaunter Morgen hier in Nürnberg. Also wir sind schon auch zusammen in das Gebäude gekommen. Wir haben viele KollegInnen von dir getroffen. Du bist ja gerne mal hier zu Gast beim Bayerischen Rundfunk und hast auch eine kleine Sendung, die du regelmäßig machst. Also ich muss sagen, sehr, sehr gut gelaunt, obwohl ich habe heute Morgen in der U-Bahn gelesen. Heute Morgen, gerade vor einer halben Stunde, ganz frisch. Nürnberg ist die Stadt in Deutschland mit den meisten, weißt du, was kommt?
Keine Ahnung.
Depression.
Ja, aber das Gute ist, ich komme hier aus Fürth. Das ist jetzt für jeden außerhalb kein Problem, aber es ist so ein bisschen wie Nürnberg und Fürth. Das sind Schwesternstädte, sie sind zusammengewachsen. Man arbeitet, also man überstreitet die Stadtgrenze völlig normal. Aber wenn es zum Fußball kommt oder so, wenn es zum Derby kommt, dann brennt hier die Luft. Und als Vierter in einem Nürnberger Gymnasium unterrichte, dann muss ich von meinen Schülern schon auch ab und zu den einen oder anderen Spruch hören.
Wie zum Beispiel?
Ja, weil der Club natürlich deutlich häufiger aufgestiegen ist, aber auch deutlich häufiger abgestiegen ist aus der Bundesliga. Aber auch Nürnberg ist die größere Stadt, ist die, sagen wir mal, die weltläufigere Stadt. Fürth wird immer so ein bisschen als provinziell betrachtet. Und das ist es zwar nicht unbedingt, aber diese Klischees halten seit ewigen Zeiten.
Natürlich.
Deswegen, ich bin in Nürnberg geboren, aber ich lebe in Fürth oder im Fürther Landkreis und deswegen interessiert mich das mit den Depressionen gar nicht.
Trotzdem ja wirklich interessant, wie lässt sich das wohl erklären? Denn das ist ja doch eine Stadt, die ist sehr in der Natur eingebettet, es gibt viel Grün außenrum. Warum wohl?
Ich weiß es, ich glaube, also ja, vielleicht liegt es daran, dass Nürnberg traditionell oder sehr lange SPD regiert war und dass sie jetzt natürlich sehr traurig sind. Aber ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Irgendwo muss das wahrscheinlich sein. Jetzt ist Franken eigentlich eine wirklich, wirklich liebenswerte Gegend. Also es ist so, ich bin dadurch, dass ich jetzt so viel unterwegs war, auch bei Lesungen, bin ich so viel in Deutschland gereist wie noch nie in meinem Leben vorher. Und ich habe sehr schöne Gegenden gesehen, aber auch Dinge und Städte, die ich nicht nochmal brauche. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, denke ich, Franken ist wirklich, wirklich schön. Landschaftlich, es ist nicht besonders aufregend. Also du hast nicht die Berge und nicht das Meer, aber es ist sehr romantisch. Ich meine, Hauf, Tieck, Schlegel, die haben alle mit Begeisterung davon gesprochen, all die Romantiker. Deswegen, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite ist Nürnberg natürlich auch, Nürnberg und Fürth, das ist schon eine traditionelle Arbeitergegend auch gewesen. Mhm. Und so, sagen wir mal, diesen Reichtum, den du in München hast oder den du in Hamburg findest, wirst du in Nürnberg kaum finden. Und deswegen sind wahrscheinlich auch die prekären Lebensumstände häufiger als woanders.
Ja. Also ich fand es überraschend. Also wie gesagt, vor einer halben Stunde gelesen, oben auf dem Bildschirm in der U-Bahn. Ich hätte andere Städte da weiter vorne vermutet.
Aber ich auch.
Nur so in Finnland, da versteht man es. Da ist viel Dunkelheit natürlich auch. Und also kann man alles nachvollziehen. Aber Nürnberg, dachte ich, warum Nürnberg?
Nee, es gibt Städte in Niedersachsen oder in Nordrhein-Westfalen, wo man sagen muss, da würde ich das auch eher vermuten. Aber wir wollen keine Namen nennen.
Nein. Alle denken ja immer, du bist Deutschlehrer.
Ja, mein Vater hat es bis zu seinem Tod gedacht. Irgendwie war ihm das nie so richtig klar. Ja, aber tatsächlich, sogar mein Chef fragt dann dazwischen, dann fällt es ihm wieder ein, dass ich eigentlich Englisch und Geschichtslehrer bin.
Jawohl, Englisch und Geschichtslehrer. Wärst du ein guter Deutschlehrer denn?
Das kann ich so auf Anhieb gar nicht sagen.
Bei dich könnte man dich ja mal reinschicken.
Ja, das habe ich auch, das mache ich auch sehr gerne.
Ja.
Aber dann kann ich auch tatsächlich tun, was ich will, mehr oder weniger. Natürlich. Ich kann dann eine Stunde machen. Also klar, ich bin kein Deutschlehrer geworden, weil ich die Literatur so geliebt habe. Ich habe das so geliebt zu lesen und ich wollte dann...
Das ist ein super Satz. Ich bin kein Deutschlehrer geworden, weil ich die Literatur so geliebt habe.
Das ist wirklich wahr. Ich hatte ein Deutschleistungskurs, den ich schrecklich langweilig fand. Bis auf ganz, ganz wenige Dinge, die wirklich spannend waren. Ich habe tatsächlich alles gelesen, was an Lektüre, was es an Lektüre gab und auch gerne gelesen. Aber was ich gehasst habe, war dieser analytische, sehr, ja, vielleicht sehr deutsch anmutende, zergliedernde Ansatz, die Literatur auseinanderzunehmen.
Ja. Ob das andere Länder auch so machen? In Skandinavien oder in England?
Die Amerikaner machen es nicht.
Die machen es nicht.
Die Amerikaner machen das anders. Und deswegen habe ich Amerikanistik, also amerikanische Literatur und englische Literatur studiert, weil deren Ansatz dann wirklich schon anders war.
Und zwar?
Also der, sagen wir mal, die kamen, natürlich analysieren die auch. Mhm. Und natürlich sind die Stilmittel auch im Englischen, in der englischen Literatur werden dieselben Stilmittel verwendet wie in der deutschen Literatur. Nur das zu entdecken ist bei den Amerikanern, also war jedenfalls bei den Amerikanern eher noch so, als würde dich jemand mitnehmen in den Maschinenraum von Literatur und dir zeigen, schau, so funktioniert die Maschine. Und zwar auf eine Art, die dir sympathisch ist, wo du auf einmal auch Lust am Entdecken hast. Eine Hemingway-Story, eine A Day's Wait zum Beispiel. Wenn man die das erste Mal liest, kommt die einem ganz einfach und leicht vor.
Ja.
Und
wie heißt die auf damit, Deutsch? Eines Tages irgendwas? Eines Tages?
Ich weiß
a day's
nicht.
Wait.
A day's wait.
Okay.
Also einen Tag warten. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt.
Okay, gut.
Und dann beginnst du diese Geschichte näher zu betrachten und merkst, oh mein Gott, wie unglaublich fein ziseliert das ist. Wie genau gebaut, wie exakt Hemingway diesen Aufbau gemacht hat. Und es gleichzeitig so leicht zu lesen ist und so leicht klingt. Also das war das, was mich da fasziniert hat und was ich als Schriftsteller natürlich auch brauche. Du brauchst dieses Handwerkszeug, du musst selber sozusagen in den Maschinenraum steigen der Literatur, damit du das richtig machst.
Mhm.
Aber wie es damals, wie die Germanistik damals war, das sprach mich überhaupt nicht an. Deswegen bin ich kein Deutschlehrer geworden.
Ja.
Heute ist es sicher anders.
Okay. Wenn du, also du hast frei heute, ne? Heute ist frei, heute ist freier Tag. Aber wenn du angerufen würdest, kannst du bitte heute Nachmittag eine Vertretungsstunde Deutsch machen. Welches Buch würdest du durchsprechen? Heute.
Heute?
Ja.
Entweder würde ich was ganz Neues nehmen, also was gerade auf dem Markt ist, also was die meisten Sachen lese ich natürlich von meinen Dumont-Kollegen oder Kolleginnen. Ich glaube, ich würde jetzt gerade von Pellini Der Bademeister ohne Himmel nehmen. Das hatte ich gelesen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ist zwar jetzt keine Dumont-Kollegin, deswegen mache ich jetzt mal keine Werbung für meinen Verlag. Ich glaube, die ist bei Rowohlt erschienen.
Ja, der Verlag wird es überleben.
Aber das hat mir sehr gut gefallen. Und es ist so schön, dass du doch immer wieder noch Bücher entdeckst. Ach ja, und dann natürlich von Daniela Krien. Irgendwann werden wir uns alles erzählen, ihr Erstling.
Okay.
Das war nochmal letztes Jahr, ich bin im Bahnhof irgendwie und gehe immer in die Bahnhofsbuchhandlung, nehme ein Buch in die Hand, schlag das so auf und die ersten paar Seiten, da sehe ich dann, ob es mich fängt oder nicht. Und dann dachte ich mir, oh, das nehme ich mit.
Mhm.
Und das war wirklich mal wieder eins dieser Bücher, das ich gelesen habe und dann weggelegt habe, weil ich mir gedacht habe, oh, das lese ich morgen fertig, jetzt noch nicht.
Ja.
Toll, es war ein wunderschönes Buch und das ist auch kurz genug, das würde ich mitnehmen.
Interessant, auch da ist der Bademeister drin. Ist dir mal aufgefallen, dass die Bücher, die einen Bezug zum Meer haben oder zum Wasser, extrem im Trend sind? Ob das nun Dörte Hansen ist mit Zur See oder Caroline Wahl, natürlich mit 22 Bahn, Windstärke 17. Dann hat gestern eine Freundin von mir erst erzählt von Die anderen sind das weite Meer. Das ist auch ein aktueller Roman. Und, und diese Literatur aus irgendeinem Grunde ist besonders erfolgreich. Was sagt uns das für dein nächstes Buch?
Nein, das sagt mir was über mein vorletztes Buch, über den großen Sommer, weil dieses Cover, vielleicht ist es auch immer diese Sicht, die man dann selber als Autor hat und die sehr zentriert ist. Aber ich hatte schon den Eindruck, das Buch war sehr erfolgreich und dieses Cover habe ich dann in Abwandlungen dann doch auf der ganzen Reihe von anderen Büchern auch gesehen.
Junge auf dem Sprungturm.
Ja, genau.
Mhm.
Aber es liegen wirklich, solche Themen liegen auch in der Luft. Benedikt Wells mit Heartland und ich mit dem großen Sommer, wir sind ja zeitgleich rausgekommen. Und wir wussten auch nicht davon. Aber bei uns beiden spielt ja dieses Springen ins Wasser als Mutprobe spielt eine zentrale Rolle.
Mhm.
Witzigerweise. Und du kannst gar nicht sagen, warum? Es ist plötzlich da. Mhm. Ja. Und wahrscheinlich ist das mit dem, ja, mit Caroline Wahl, mit den 22 Bahnen. Die hat ja sowieso eine Affinität zum Schwimmen, glaube ich. Und 22 Bahnen und dann Windstärke 17, das ist ja, sagen wir mal, folgerichtig eigentlich.
Mhm. Naja, natürlich. Deine Schüler folgen dir ja auch auf Instagram wahrscheinlich, oder?
Das weiß ich ja nicht, die haben ja auf Insta andere Namen.
Die haben andere Namen.
Manche schon, manche. Verstehen. Also ich weiß es, weil die, wenn ich dann Montagmorgens reinkomme und die sagen, ah, und sie waren in Bremen oder sie waren auf der Buchmesse. Und ich sage, woher wisst ihr das? Und sie sagen, wir folgen ihnen doch auf Insta. Also da gibt's schon ein paar.
Okay, und wie oft wird von der Mutter zu Hause ein Buch zum Signieren mitgebracht?
Ja, so gegen Weihnachten passiert das dann schon öfter, aber das ist natürlich den Schülerinnen manchmal wirklich einfach peinlich, ja. Die kommen dann, wenn alle anderen gegangen sind und sagen dann, also ja, meine Mutter hat ein Buch gekauft und will, dass sie signieren oder gerade so in der Mittelstufe. In der Oberstufe ist es schon ein bisschen anders. Da sind sie dann eher auch, ja, da sind sie auch interessiert, dann wollen sie auch wissen, also was verdient man denn so oder wie funktioniert das denn mit dem und was kriegen sie für eine Lesung? Müssen sie überhaupt noch hier sein? Und so in der Art.
Aber du musst noch hier sein.
Ich müsste nicht unbedingt, aber ich, also, okay. Aber also zumindest im letzten Jahr nicht, würde ich sagen. Mhm. Aber das Unterrichten ist nach wie vor was, naja, was mir schon auch am Herzen liegt. Ich gehe einfach wirklich gerne in die Schule. Anders als ich als Kind.
Ja, wollte gerade sagen. Also, der große Sommer war sogar oder ist Schullektüre, dieses Buch. Ganz oft. Und es gibt ja auch, glaube ich, die Szene, weil du das Cover erwähnt hast, wo der Junge auf dem Sprungbrett steht, wo er nachts einbricht ins Schwimmbad, ins Freibad. Er wird erwischt, aber sie werden nicht rausgeschickt, sondern sie müssen hoch auf den Sprungturm. So, was davon hast du selbst erlebt?
Also
ich weiß, du bist ein Autor und du kannst dir alles ausdenken. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, er ist eingebrochen früher.
Also nachdem das sicher verjährt ist, kann ich das sagen, natürlich sind wir alle ins Freibad eingestiegen. Natürlich ist man da nachts eingestiegen und hat das gemacht.
In Fürth?
Und, ja, in Fürth, ins, das damals noch einen ordentlichen Sprungturm hatte, den es heute nicht mehr gibt. Hm. Allerdings muss ich sagen, den Sprung vom Simon Halber, den habe ich erst vor 4-5 Jahren gemacht. Also tatsächlich, diesen einen Sprung dann eben. Ich hatte mich nämlich, es gab hier so eine Benefizveranstaltung im Südstadtbad, da wurde dann gesagt, ja so D- und F-Promis, die springen, also D- und F-Promi springen, um ein bisschen Geld zu generieren, um Schwimmkurse für benachteiligte Kinder und so weiter geben zu können. Und ich habe in meinem jugendlichen Wahnsinn, nicht mehr jugendlichen Wahnsinn, habe ich einfach gesagt, ja, mache ich. Und dann riefen mich irgendwann mal an und haben gesagt, ja, du solltest jetzt mal zum Trainieren kommen. Und ich so, wie jetzt zum Trainieren? Ich dachte, wir treffen uns dann und dann machen das dann. Nee, du müsstest schon mal kommen. Und dann bin ich gekommen und dann haben die mich auf den 5-Meter-Turm geführt und haben gesagt, ja, und jetzt trainieren wir das mal. Und ich so, was, vom 5-Meter-Turm? Ich dachte, wir machen, also vom 5-Meter-Brett, ja. Und dann haben die mir das so nach und nach beigebracht. Einschließlich Rückwärtssalto?
Nein, das ist nicht dein Ernst.
Ja.
Ich habe schon keinen Bock vom Dreier. Ich habe mein Leben lang schon vom Dreier keine Lust gehabt zu springen.
Das war bei mir auch so. Dreier war das höchste der Gefühle damals als Junge.
Oh.
Und jetzt stand ich dann auf diesem Fünfer und die haben gesagt, Rückwärtssalto, das geht ganz einfach, mach es so und so. Und ich so, was?
Aber das stimmt doch nicht. Das ist total gefährlich.
Nein, es geht gut. Es geht wirklich gut. Aber es ist eine unglaubliche Überwindung. Du musst dich, wenn du dich rückwärts an dieses Ding stellst und denkst dir, jetzt kipp ich da runter. Und dann habe ich das gemacht. Aber die Angst davor ist genau dieselbe gewesen. Und das ist dann deswegen relativ frisch in den großen Sommer eingegangen und so. Also diese Sprünge, das habe ich erst dann gemacht, tatsächlich. Aber ich finde immer, man muss sowas machen, sonst kann man nicht darüber schreiben.
Aber warum musstest du es machen? Warum wollten die, dass du es machst?
Wahrscheinlich ist das so eine dumme Ehre. Weil es natürlich gut ausschaut, wenn sich ein Schriftsteller zum Affen macht. Dann kommen die Leute natürlich und denken sich, das wollen wir jetzt mal sehen, was ihr da tut. Und dann habe ich diesen Sprung gemacht. Und dann habe ich aber, ich kann ein bisschen steppen. Und dann war ein Schlagzeuger dabei, der hat dann oben auf dem Gelände hat er dann einen Rhythmus gespielt. Ich habe ein bisschen gesteppt und dann sind wir beide voll angezogen ins Wasser gehüpft.
Okay, aber das kann ich auch noch machen. Also das finde ich jetzt nicht so.
War aber auch von 5-Meter-Turm.
Aber dann noch ein Rückwärtssalto. Also für mich kaum vorstellbar gerade. So.
Doch, okay, doch, gut. Das geht.
Naja, irgendwie geht's. Man kommt runter. Aber man kann doch auch wirklich ganz furchtbar falsch aufkommen. Und dann ist diese Wasserdecke wie Beton.
Ja, aber also es ist wirklich so, dass du, wenn du dich einfach traust abzuspringen, dann drehst du genau einmal, also wir sind ungefähr gleich groß, ja, dann drehst du wirklich genau einmal und bist, kommst mehr oder weniger mit den Füßen im Wasser auf. Also es ist ein bisschen so give and take.
Okay.
10 Grad hin, 10 Grad her oder
okay,
so.
Okay, okay.
Aber wenn du abspringst, so, dann kommst du da gut an.
Ja.
Also und besser als vom Dreier. Also vom, weil du vom Fünfer springst du und drehst dich wirklich gemächlich praktisch und kommst gut an.
Dann kann ich das nachvollziehen. Ja. Es geht ja auch sehr um die 80er Jahre in diesem Buch Der große Sommer. Und ich weiß noch, dass die beiden Bruder und Schwester da mit Protestplakaten bei den Bundesjugendspielen dort stehen. Es war so eine träge Zeit in der Bundesrepublik. Und bist auch du einer gewesen, der mit Plakaten an der Straße gestanden hat?
Gibt es aus meiner Jugend.
Das gibt es. Auch als Foto sogar, oder was?
Ja, ja.
Also, ach, gibt es, okay. Was stand drauf auf dem Plakat?
Da stand Sport ist Mord, aber wir hatten tatsächlich ein auch Transparente gemacht, die wir bei uns aus dem Klassenzimmer gehängt haben. Völlig sinnfrei, dieses Klassenzimmer ist instand besetzt, weil wir ja damals wie heute so eine Wohnungsnot und dann wurden die Wohnungen in Hamburg und in Berlin natürlich gab es diese Hausbesetzer-Szene, die es ja in Hamburg nach wie vor gibt. Ne?
Hafenstraße und so.
Genau. Und wir in unserem beschaulichen Fürth haben zumindest das Gefühl gehabt, es war schon irgendwie politisch eher eine bleierne Zeit, hatten wir den Eindruck. Und dann ist es in Bayern natürlich speziell so gewesen, halt Strauß seit ungefähr 10 Millionen Jahren hatten wir das Gefühl, bei uns ändert sich nie was. Und dann haben wir diese Plakate gemacht, oder dann waren wir auch auf der Comm-Demo hier, wo diese, das war allerdings eine relativ große Sache, das hat ja Wellen geschlagen, weil ja da ganz viele verhaftet wurden und dann wurden diese Haftbefehle oder die wurden hektografiert und es war natürlich verboten, das ging nicht. Und dann am nächsten Tag bei diesen großen Demonstrationen, dagegen waren wir alle dabei und so. Okay. War ich das erste Mal in der Zeitung.
Ah, guck mal, hast du Blut geleckt.
Ja, genau.
Ja, habt ihr auch gegen Pershings und sowas
protestiert? Ja, ja, Ostermärsche, also, zwar
alles dabei. Und warum Sport ist Mord? Also was war die Aussage?
Ach, das war bloß Provokation.
Das war einfach eine Provokation.
Das war nur, ich habe wirklich tatsächlich gerne Sport gemacht. Also ich war in Leichtathletik auch gar nicht schlecht, aber es war einfach so ein Ding, dieses Sportfest. Mein Gott, dieses Sportfest, es war immer so schrecklich. Du musstest da bleiben, es war heiß, eigentlich hatte keiner mehr Lust. Und dann habe ich gedacht, wir peppen das ein bisschen auf. Wir haben ein bisschen Ärger gekriegt, aber bei weitem nicht so viel, wie du heute kriegen würdest in der Schule. Bei weitem nicht. Ich muss wirklich sagen, wir hatten auch so den ein oder anderen alten Nazi noch als Lehrer, aber auch viele 68er, ganz frisch aus dieser 68er-Generation und so viele mittendrin. Aber insgesamt waren die viel entspannter, was so Übertretungen anging. Was wir uns an der Schule erlaubt haben, war tatsächlich, würde heute ständig zu einem Diszi führen. Und ich weiß es, weil ich an meiner Schule 20 Jahre im Disziplinarausschuss saß. Ja. Ich hab dann manchmal gedacht, oh je, großes Mitleid mit denen. Die Spielräume sind schon enger geworden.
Schreibt man heute noch Einträge ins Klassenbuch? Gibt es das noch?
Ja.
Oder wird das digital verwaltet?
Das wird digital verwaltet. Also jetzt wird es digital verwaltet. Man kriegt keinen Tadel mehr im Klassenbuch. Aber natürlich wird der wird dann im Computer vermerkt, was viel schlimmer ist.
Was viel schlimmer ist. Das kann man nicht rausreißen.
Ja,
genau. Es ist in der Cloud. Für immer.
Das geht nicht mehr weg.
Ja. Also vieles aus deiner Jugend, aus deiner Kindheit fließt ja immer wieder ein in diese Bücher, ja auch in das neue Zwei-Leben. Da steckt ja ganz viel Atmosphärisches und auch Familiäres aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend drin. Diese 70er Jahre, in denen du aufgewachsen bist. Also es geht ja unter anderem um Gertrud, die Pfarrersfrau. Es geht um Roberta, die Bauerntochter, die sich in Wilhelm, den Sohn vom Pfarrer, verliebt. Wer hat sich in dich verliebt damals? Als
auf
der
dem
Sohn
Dorf
vom Pfarrer.
Ich war ja erst 12. Ich habe auf diesem Dorf gelebt vom ersten Lebensjahr bis ich 12, 13 war.
War das Burg Saalach?
Das war Burg Saalach.
Das heißt jetzt Saalach. Das ist die Abkürzung in diesem Buch. Aber es ist quasi der Ort, ne?
Ja. Mhm. Es würde auch dort, spricht keiner von Burg Saalach. Die sagen alle in diesem fränkischen Dialekt Sola.
Sola.
Also Saalach. Mhm. Ne? und es würde keiner anders nennen. Tatsächlich war es ein sehr kleines Dorf, 600 Seelen vielleicht. Und als mein Vater dorthin kam als Pfarrer, es gibt so alte Bilder, die uns so zeigen, die Hauptstraße ist geteert. Alle anderen Straßen sind tatsächlich noch Dirt Roads. Und ein Telefon gab's beim Bürgermeister, beim Pfarrer, beim Lehrer. Viele sind tatsächlich, hatten noch keinen Telefonanschluss, hatten sich gedacht, wozu, sind halt dann dorthin gekommen zum Telefonieren. Natürlich hat sich das dann im Laufe der 70er Jahre geändert, aber als wir weggezogen sind, also sowas 78, 77, 78, da war noch lange nicht in jedem, auf jedem Hof ein Telefon. Und diese, ja, in mich hat sich tatsächlich dort, so viel ich weiß, niemand verliebt. Aber es ist auch...
Du warst auch nur bis 12.
Dann. Ich war nur bis 12, okay, 13. Ja.
Das ist noch nicht das Alter gewesen. Genau. Da fängt es nämlich gerade an.
Da fängt es gerade an. Ja. Mhm. Ja. Das hat sich dann in der Stadt geändert. Und so gesehen war ich ganz gerne in der Stadt, als wir dann in die Stadt gezogen waren. Denn dann ist dann doch so, dass du dich... Das war dann vor allem im Freibad. Da habe ich mich dann vor allem immer unglücklich verliebt. Wie das halt so ist. Mhm. Die ersten 10 Jahre verliebt man sich immer unglücklich. Und dann geht's mal gut und mal nicht und so. Aber es ist immer sehr spannend.
Hättest du damals schon den Rückwärtssalto vom Fünfer gemacht? Dann hättest du einen anderen Schlag gehabt bei den Mädchen. Nein.
Bei mir war es eher... Ich hatte vielleicht, ohne dass man es so gemerkt hat, ein bisschen... Weil wir uns natürlich so als Künstler vorkamen. So, wir waren... Mein Bruder, ich, dann zwei Freunde von mir, der eine hat Gitarre gespielt, der andere hat getanzt und war Maler. Ich war derjenige, der so ein bisschen geschrieben hat. Wir kamen uns vor wie so eine elitäre, künstlerisch angehauchte Clique, so ein bisschen Sartre, 60er Jahre und so, haben schwarze Sachen getragen natürlich.
Mega klar.
Und das war so, wenn ich heute zurückblicke, war das natürlich attraktiv für manche Mädels und so. Aber man ist ja dann noch so schüchtern und so in sich gefangen, dass man das manchmal gar nicht merkt.
Ja.
Und diese Sprachlosigkeit, die man dann noch hat, dass man kann ja über all diese Dinge noch gar nicht reden.
Aber schreiben? Konntest du schreiben?
Schreiben schon. Mhm. Dann beginnt das, ja. Und dann, ich glaube, deswegen habe ich auch, klar, natürlich, man ist dann verliebt, unglücklich verliebt und dann beginnt man die ersten Sachen zu schreiben. Das ist seit vielen, vielen hunderten Jahren so.
Welche deiner verflossenen oder deiner unglücklichen Lieben hat mal Einzug gefunden in ein Buch? Und du schreibst ja wirklich schon sehr, sehr lange Romane als Bestsellerautor seit 5, 6 Jahren, oder? Alte Sorten, ne? Damit fing ja alles an. Ja. Aber du hast weit davor ja auch schon Bücher geschrieben. Welcher wurde mal ein kleines Denkmal gesetzt?
Och, schon der ein oder andere. Da gibt es schon...
Weiß sie davon?
Ich, wenn sie es nicht merkt, dann kann ich auch nicht helfen. Irgendwie.
Wie hieß
ich
sie?
Glaube schon. Nein, das werden wir sicher nicht sagen.
Okay.
Aber doch, ja, natürlich.
An welcher Szene aus einem deiner Bücher würde sie es merken, wenn sie es denn aufmerksam lesen würde?
Also es gibt zum Beispiel, es gibt da eine Szene in einer Kirche, wo gesungen wird, zum Beispiel, das kommt ja zwar immer wieder mal vor oder so, aber an dieser einen Szene würde sie sich sicher merken. Also das glaube ich schon.
In welchem Buch?
Tatsächlich im Großen Sommer.
Auch im Großen Sommer, okay. Mhm. Und da wird gesungen in der Kirche, was passiert denn da noch?
Eigentlich ist es kurz vor einer Beerdigung.
Ja.
Und da sind die alleine in der Kirche und singen. Und so.
Ja.
Frieda und Beate, genau. Mhm. Daran würde man das erkennen, glaube ich, so ein bisschen.
Wächst man als Sohn eines Pfarrers eigentlich automatisch religiös auf?
Nein.
Also nicht unbedingt.
Nee, mein Vater war, das waren 9 Kinder. Und bei ihm war irgendwie schon von Anfang an klar, der sollte Pfarrer werden. Und er war damit nicht immer glücklich in seinem Leben, wirklich nicht. Also ich bin ziemlich sicher, dass er in der Mitte seines Lebens durchaus überhaupt nicht gläubig war. Also so, dass er dann wirklich den Glauben vollkommen verloren hatte. Was sich dann später wieder änderte, also das weiß ich mit Sicherheit, also dass er dann später hat er dann anscheinend wieder dazugefunden. Aber der hat sein Leben lang gezweifelt, gekämpft und so. Und hat auch deshalb uns nicht sehr, ja, uns, wir waren ja auch 7 Kinder, wir sind nicht in die Kirche gezwungen worden. Mhm. Ich meine, als kleines Kind, so bis zu 10, 12, 13, 14, bis gehst du natürlich einfach, weil weil es halt so normal ist. Und
eben drum.
Und es war eine, natürlich, also so gesehen bin ich durchaus religiös aufgewachsen, aber in so einer, sagen wir mal, entspannten Religiosität. Auch meine Mutter war da nicht sehr streng. Wir haben alle heidnische Namen bekommen, weil meine Mutter auf jeden Fall nicht wollte, dass wir Christian, Johannes und Stefan hießen, also lauter biblische Namen, sondern wie.
Das stimmt, ja, wirklich Sigrun, Hellwig, das sind ja Geschwister von dir.
Genau.
Also ganz untypisch eigentlich.
Ja, also ganz typische, ganz wirklich heidnische Namen, so ein bisschen um einen Gegenpunkt zu setzen, glaube ich, hat das meine Mutter gemacht. Obwohl die auch religiös war, aber es war eher eine, insgesamt würde ich sagen, war es eher eine fröhliche Religiosität.
Ja.
Oder entspannt, das spielte keine so große Rolle. Also wir hatten eine sehr freie Kindheit. Ich denke dann, also mein Vater hatte zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, uns mir schon mit 10, das wollte ich dann unbedingt ein Luftgewehr zu schenken, dann sind wir mit dem Luftgewehr durchs Dorf gestromert. Alles Sachen, die du heute nicht mehr machen kannst. Aber gleichzeitig wussten wir, ne, du darfst nichts auf nichts Lebendes schießen, das war völlig klar. Mhm. Das war einfach so gesagt, das haben wir dann auch nicht gemacht, ja. Mhm. Ich fand das eine vergleichsweise freie, aber doch eine Erziehung, die so ein bisschen zu so einer Selbstverantwortung anleitete. Und das war ganz gut. Also man wächst wahrscheinlich auf eine natürliche Weise religiös auf, aber ich habe Pfarrerskinder gekannt, bei denen war das ganz, ganz anders. Viel strenger, viel rigider alles auch. Aber mein Vater hat dann zwischendurch, der hat sich mit Reinkarnation beschäftigt, mit Buddhismus, war eher esoterisch, also war sehr esoterisch. Manchmal ist es mir dann später auf die Nerven gegangen, aber hat auch kein Problem damit gehabt, dass wir Kinder nicht alle religiös geblieben sind. Aber ich glaube, das Pfarrerskind kriegst du nicht raus.
Musste deine Mutter sich öfter durchsetzen gegen deinen Vater?
Nein, mein Vater musste sich gegen meine Mutter durchsetzen. Mein Vater war derjenige, der das Taschengeld bekommen hat in der Familie. Meine Mutter ist eine sehr energische Frau gewesen. Mein Vater konnte sich schon auch durchsetzen in der einen oder anderen Sache, aber mein Vater, mein Gott, der war ein Philosoph, einer, der weit entfernt war von den Dingen des Lebens. Also der hat sich vielleicht mal ein Spiegelei machen können, aber in Wirklichkeit hatte der keine Ahnung von der Küche. Er hat unglaublich viel Werkzeug angehäuft, hat nie irgendwas gemacht.
Waren die ein gutes Team, deine Eltern? Also hier leben sich ja die beiden, die Pfarrersfrau und der Pfarrer, leben sich ja dann irgendwann ein bisschen auseinander. Es zieht sie in die weite Welt. Das kann doch nicht alles sein, jetzt hier zu ihm gezogen zu sein, irgendwann mal und Kinder kriegen.
Meine Eltern waren das ist schwer zu sagen. Also meine Eltern haben durchaus heftig gestritten. Und okay. Das war jetzt nicht so, dass das im stillen Kämmerlein stattfand, sondern das haben wir Kinder mitbekommen. Aber wir haben auch Versöhnung mitbekommen, also dass es dann wieder gut war, was ich nicht schlecht fand. Ich würde nicht sagen, dass sie eigentlich ein richtig gutes Team waren in dem Sinn. Worin sie aber gut waren, war, dass sie irgendwann erkannt haben, dass sie in mancher Hinsicht sehr gut zusammenpassen und in anderer Hinsicht überhaupt nicht. Und weil mein Vater hat es eigentlich nicht ertragen, mit so vielen Kindern im Urlaub zu sein. Und irgendwann haben sie sich dann wirklich darauf geeinigt, haben gesagt, nee, dann bleib einfach zu Hause und ich fahre mit den Kindern. So ist dann meine Mutter hauptsächlich mit den 5, 6, 7 Kindern in den Urlaub gefahren. Aber sie müssen sich ja schon noch irgendwie geliebt haben, denn es waren ja dann doch ein paar Kinder, ne, die dann so kamen.
Ein Haufen.
Das war das nicht, aber trotzdem war ich dann später so, als meine Mutter so anfing, dement zu werden, ich war dann doch letztlich ein bisschen überrascht, wie unglaublich liebevoll mein Vater sich dann um meine Mutter gekümmert hat. Mhm. Das hätte ich dachte nicht unbedingt, dass das im Alter noch hält mit den beiden, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Aber ganz im Gegenteil war es dann so, dass sie da wieder viel mehr zusammengewachsen sind.
Ja.
Du weißt es manchmal wirklich nicht. Ich hätte es aber wie gesagt, ein gutes Team in dem Sinn, glaube ich, waren sie so nicht. Aber sie haben das gut hingekriegt, dass sie uns beide, also dass beide Eltern uns Kinder auf eine sehr freie Art haben aufwachsen lassen. Obwohl sie beide wirklich sagen wir mal, beide eine sehr harte Kindheit hatten.
Okay.
Dein Vater hat aber auch die Mutter schon unterstützt, wenn sie wieder arbeiten wollte, wenn sie einen Führerschein machen wollte.
Ja.
Man brauchte, das ist ja auch Themen im Buch, man brauchte die Genehmigung damals vom Ehemann.
Also das sind so Sachen, da waren die, so in, sagen wir, in politischer Hinsicht waren die total einig. Die waren eher, ich war immer überrascht, die waren progressiv, was das anging. Ja, sie sind jetzt nicht auf Demonstrationen gegangen oder so, aber ihre innere Haltung war sehr liberal.
Ja.
Und das hatten sie beide. Und das wirkt sich dann, glaube ich, schon aus. Und vor allem, und ich glaube, das führt dann dazu, dass wir, dass doch einige von uns Kindern auch eine künstlerische Laufbahn eingeschlagen haben. Vor allem stand das Wort und das Gespräch im Mittelpunkt. Mhm. Es ist bei uns am Mittagstisch ganz viel diskutiert worden. Familiäres, aber auch politisches. Die Gespräche waren ein zentraler Punkt im Leben. Mein Vater hat sehr gern gesprochen, meine Mutter auch. Und es gab sehr, sehr lebhafte Diskussionen, an denen auch die Kinder beteiligt wurden. Und das ist dann doch das Spannende, dass auch die Meinungen der Kinder von meinem Vater dann immer wieder auch so ernst genommen wurden, dass er das wirklich als ernste These aufgenommen hat, in sein Gespräch überlegt hat und nicht einfach abgetan hat. Das war spannend. Das war auch für meine Freunde, deswegen sind meine Freunde auch nicht ungern zu uns gekommen, weil mein Vater sich mit ihnen unterhalten hat, wie mit Erwachsenen.
Aha.
Und sie ernst genommen hat. Und das war etwas, das haben wir mitgenommen, glaube ich.
Ja, das klingt nach einem sehr auch liebevollen Ambiente. Es gibt einen Satz, wenn wir jetzt den Pfarrerssohn nochmal betrachten. Es gibt einen Satz, den du geschrieben hast, auch anscheinend braucht es den Tod, dass man merkt, was wirklich wichtig ist im Leben. Ist der aus zwei Leben? Oder ist das der große Sommer? Nee, wo ich weiß gar nicht.
Nee, das ist schon aus zwei Leben.
Das ist aus zwei Leben, ne?
Aber das ist ein Thema, das sich schon auch durchzieht durch manche andere Bücher, ne?
Ja. Wurde der Glaube, den natürlich dein Vater hatte, den du dann auch in gewissem Maße hattest, wurde dieser Glaube extrem getestet, als damals dein ein Jahre jüngerer Bruder verstorben ist?
Für mich sicher. Für meine Eltern nicht so sehr. Für meine Eltern war das, meine Eltern sind damit durch ihren Glauben sicher besser zurechtgekommen. Für mich war das ein weiterer Punkt, wo ich meinen Glauben auch verloren habe, würdest du sagen.
Wie alt warst du ungefähr, als das passiert ist mit deinem Bruder?
25, ich war 29.
30, 29.
Er wäre 28 geworden. Ich wurde dann, wir waren zwei Jahre im Jahr, waren wir immer gleich alt. Wir waren 363 Tage auseinander. Und ich wurde danach, also vier Wochen danach 30 und er wäre eben 29 geworden.
Mhm.
Und so, ja, für mich war es dann, sagen wir mal, schon auch ein tiefer Einschnitt. Ich würde nicht sagen ein richtiger Wendepunkt in meinem Leben, aber schon ein so tiefer Einschnitt, dass ich mein Leben danach, glaube ich, mit einer anderen Einstellung gelebt habe, in vieler Hinsicht. Dem, dass dir natürlich, dass nichts sicher ist auch. Aber dass du auch, nachdem du, keine Ahnung, dann ist es erstmal so, du hast wirklich das Gefühl, du kannst nie wieder lachen. Mhm. Ja, wenn das so ist. Und wenn du es tust, fühlt es sich tatsächlich so an wie ein Verrat, wenn es dann das erste Mal wieder ist.
Ja, und wir reden hier von einem halben Jahr, 12 Monaten.
Ja, genau. Aber man braucht schon mindestens ein Jahr, um durch diese Trauer. Und jetzt ist das, ich sage mal, naja, doch, es ist, glaube ich, einfach so. Es ist ein Bruder, es ist einer, der sehr nahe steht. Mhm. Das geht nicht so leicht, das steckt man nicht so leicht weg. Und witzigerweise oder interessanterweise ist es so, dass diese Thematik dann doch immer mal wieder kommt. Natürlich, man verliert die Eltern, aber das ist so im, das ist auch etwas.
Das ist im Kreislauf.
Im Kreislauf, eingeplant. So wie es sich irgendwie gehört, wie wir denken. Ja. Mhm. Aber wenn jemand stirbt, der so alt ist oder jünger ist als du, wenn dir ein Kind stirbt, ja, das sind Dinge, über denen kann man einfach auch zerbrechen. Ja, und das.
Auch weil man Schuldgefühle dann hat? Oder
ja, das, oder? Ja, auf jeden Fall.
Denn von außen neutral betrachtet fragt man sich, warum Schuldgefühle? Man hört es immer wieder, aber man fragt sich, warum hast du Schuldgefühle?
Ich glaube, weil dann, das ging mir mit meinem Bruder tatsächlich auch so, dass dann sich summiert, dass dann in dem Augenblick feststeht, das alles kannst du nicht mehr gut machen. Was die Versäumnisse, dass man hier nicht liebevoll war, dass man sich nicht gesehen hat, dass man das nicht wahrgenommen hat, was da war, dass man nicht, dass man da immer noch dachte, ach, das hat ja Zeit, das kann ich nach hinten schieben, das muss ich jetzt nicht machen, wir werden uns schon wieder sehen, wir werden schon wieder uns näher kommen und so. Und dann stellst du fest, nein, jetzt ist da plötzlich, da kommt der Tod und sagt, das alles kannst du nicht wieder gut machen, das alles kannst du nicht nachholen. Diese Zeit ist, dieser Weg ist einfach komplett abgeschnitten. Und für mich war das schon so, dass ich damit zu kämpfen hatte, dass ich dachte, ich habe da eine ganze Reihe von Sachen falsch gemacht. Ich habe mich nicht so gekümmert, wie ich mich hätte kümmern sollen. Ich hatte auch, als er schon schwer krank war, noch andere Dinge im Kopf. Mhm. Und das geht nicht weg. Das ist so etwas, wie von dem du sagst, nein, da hast du nicht Schuld, das kann man von außen sagen, aber das ändert nichts an dem, dass du sagst, doch, irgendwo gibt es da eine Schuld und die ist halt einfach da, die kriegst du nicht mehr weg. Damit musst du jetzt irgendwie leben. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, womit man dann eben kämpft. Ja. Du bist nicht schuld daran, dass jemand stirbt. Also hier in diesem Fall nicht.
Ja.
Das ist nicht eine Nachlässigkeit oder so, die es ja auch geben kann, die alles noch viel, viel schlimmer macht. Als mein Sohn vor 3,5 Jahren, vor 4 Jahren fast, plötzlich sehr lebensgefährlich erkrankt ist, war da ein Punkt, wo wir uns gefragt haben, ja, haben wir das übersehen? Haben wir da nicht genug gemacht? Es gab da einen kleinen Anlass, eine kleine Entzündung, um die man sich ein bisschen gekümmert hat, aber vielleicht nicht genug. Und diese Entzündung führte dann eben zu dieser lebensbedrohlichen Sepsis, die dann das Leben halt auch ändert und für immer bestimmt. Ja, also mein Sohn hat jetzt eine künstliche Herzklappe und es war zu Zeiten von Corona und das ist etwas, von dem du denkst, so, oh, okay.
Ja.
Also es kann auch so sehr schnell gehen.
Dem geht es aber wieder einigermaßen gut.
Dem geht es sehr gut.
Dem geht es sehr gut sogar, okay.
Ich höre ihn beim Frühstück, wenn wir zusammen frühstücken, höre ich ihn ticken, wie eine Uhr. Man hört die Herzklappe.
Ach so, okay. Die künstliche
Herzklappe, es ist ganz witzig irgendwie.
Stört das ihn so, das?
Ich glaube, er nimmt das gar nicht mehr
natürlich
wahr. Ja, am Anfang hat er, aber das ist schon so, du musst dich richtig dran gewöhnen. Er hat auch gesagt, er ist manchmal davon aufgewacht, dann hört er sich selber ticken. Aber irgendwann hörst du es dann nicht mehr. Aber wenn du nah genug bist und es ist still, dann hörst du das immer.
Aber ticken bedeutet Leben.
Ja, genau.
Und das ist das Gute.
Und das ist wirklich das Gute. Und es ist auch so, ohne diese, ich war selber mit 18, 19 so schwer krank, dass ich 3-mal operiert werden musste und auch jedes Mal. Das war dann wieder was anderes. Aber da ist es das erste Mal, dass du merkst, wie fragil das ist und dass du dass der Tod eigentlich schon, dass es ein bisschen ist, so mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben, wie das in diesem alten barocken Gedicht ist.
Und du bist ja mit dem Tod aufgewachsen.
Ja.
Deswegen hätte ich gedacht, du hast vielleicht sogar eine andere Beziehung zum Tod. Du kannst vielleicht wenigstens etwas besser damit umgehen. Als das andere können die nicht Pfarrerskinder
sein. Wer kann mit dem Tod denn gut umgehen?
Es keiner, ist ja so, nicht mal dein Vater, ne?
Nein, das ist wirklich so, du musst. Und es ist so individuell natürlich auch. Es ist. Ich glaube, dass man tatsächlich mit manchem gut umgehen kann, wenn man sagen kann, es ist im Lebenskreis, ist es eben so. Und man kann dankbar sein dafür, dass man lebt. Und das bin ich tatsächlich schon. Also das ist, ich glaube, dieser, so ein gewisser Optimismus, witzigerweise, entstammt dann diesen Begegnungen mit dem Tod, weil es so ist, dass du sagst, ja, aber jetzt gerade lebe ich und das ist gut so. Und es ist dir vielleicht näher, aber in mancher Hinsicht für die einen ist es vielleicht so, dass es sie in Depressionen stürzt. Für andere ist es vielleicht so, dass man sich darüber klar wird, das, was in der Schule passiert oder so, ist nicht unbedingt lebenswichtig.
Das stimmt. Und aufgrund dieser Erfahrung trägst du vermutlich wirklich eine große Dankbarkeit schon durch das Leben.
Es gibt eine etwas größere Gelassenheit und gegenüber manchen weltlichen Dingen, wo man sagen muss, okay, auf der großen Skala ist das jetzt nicht so wichtig. Und ich glaube, wenn ich das meinen Schülern manchmal mitgeben kann, dass ich sagen kann, okay, das fühlt sich jetzt an wie eine Katastrophe, diese 5 oder 6 oder so. Aber es ist es nicht. Und ich glaube, das kann man mit einer größeren Sicherheit sagen, wenn man das auch wirklich so meint. Und wenn man sagt, hör zu, das kriegen wir auch wieder hin. Sowas lässt sich auch hinkriegen. Ja. Und selbst wenn du das ja wiederholen musst, dann musst du es eben wiederholen. Dann ist es eben so.
Genau. Und der Herr Lehrer weiß auch, wovon er spricht.
Der Lehrer weiß, wovon er spricht. Er hat zweimal wiederholt.
Zweimal wiederholt. Das hatte ich doch so in Erinnerung.
Ja. Und ich glaube, das hilft einfach. Es ist manchmal so, das nimmt ein bisschen von dem Druck raus. Nicht für alle. Und du schaust ja natürlich nie in diese Familiengeschichten, schaust du nie so richtig rein. Ja. Aber für manche ist es vielleicht schon so. Ja. Es hilft ein bisschen.
Du bist früh Vater geworden, oder?
Sehr früh.
Überraschend früh? Ungewollt früh?
Überraschend früh. Ungewollt könnte man jetzt nicht sagen, denn man hat ja was dazu getan. Also, sagen wir so, meine damalige,
es war nicht spätere geplant.
Frau, also meine Freundin und ich, also es waren dann damals, sie war 19, ich war 23 und es war nicht geplant. Aber wir hatten so eine prinzipielle, auch so unglaublich idealistische, jugendidealistische Überzeugung haben wir gedacht, wenn das mal passieren würde, natürlich würden wir ein Kind haben wollen und so. Und wenn es dann doch passiert, dann denkst du dir so, oh, okay, wollen wir das jetzt wirklich? Aber wir haben dann auch für uns auch so innerlich keine andere Wahl gesehen. Und dann waren wir natürlich in all unsere Kinder, die alle nicht geplant waren.
Alle nicht.
Alle drei nicht. Waren wir schon sehr, sehr verliebt. Also das war schon. Also wir, die dieses.
Okay, aber Verhütung war schon ein Thema, oder nicht?
Naja, wir wussten, dass es das gab. Also.
Okay. Ja, weil man als Pfarrersohn weiß man nicht, welches Verhältnis zur Verhütung besteht.
Doch, oder? Das war natürlich ein Thema. Ich bin keine Katholiken oder so. Aber in diesem jugendlichen Furor, in dieser Leidenschaft und so, dann ist ja Verhütung auch nicht immer zur Hand und so. Und dann. Dann denkst du, wird schon gut gehen. Und ist ja dann auch so gesehen, wenn man es insgesamt betrachtet, denke ich mir, es war auch ganz spannend und abenteuerlich, so jung Eltern zu sein. Und wir haben gedacht, nein, wir waren wirklich sehr verliebt in unsere Kinder. Also das war ganz toll. Ja, es war auch ein großes Abenteuer.
Na klar. Und was hast du zu der Zeit gemacht? Also
ich hatte gerade angefangen zu studieren.
Okay, Jura noch damals.
Noch Jura. Oder ich hatte gerade gewechselt, glaube ich. Ich hatte gerade gewechselt und habe in der Kneipe gearbeitet. Habe so mit meinem Bruder zusammen, so haben wir auch Kneipen ausgebaut. Wir haben alles Mögliche ein bisschen auf dem Bau gearbeitet, ein bisschen in der Kneipe, so dass man halt das Geld so zusammenkam. Denn von meinem Vater bekam ich praktisch nichts, weil da waren ja noch 6 andere Kinder da. Mhm. Und ja, und dann sind wir so Hals über Kopf zusammengezogen, so eine kleine Wohnung. Und dann stand ich da irgendwann mal, und da war ich dann 24 mit meinem Sohn auf dem Arm, mit dem kleinen Sohn, und dachte mir, nee, jetzt musst du aber doch dir mal überlegen, was du wirklich machen willst im Leben. Und es war schon so das Gefühl, dass man jetzt sich vielleicht so ein bisschen orientieren muss und dass man sich so entscheiden muss. Und dann dachte ich, ja, es wird wohl, ich will Schriftsteller werden. Ich kann nichts anderes. Okay. So
eigentlich die schlechteste Option für Lebensplanung in der Phase. Option.
Aber auf der anderen Seite war es so, es war das, was ich tatsächlich tun wollte und wozu ich mich berufen gefühlt habe, kann ich gar nicht sagen, aber ich habe mich dazu entschieden, weil ich dachte, das kann ich einfach. Und das hieß aber nicht, dass ich nicht all die anderen Sachen eben in der Kneipe zu arbeiten oder dann beim Restaurator oder dann, ich habe dann auch als Packer gearbeitet in so einer Firma, die Raver- und Skater-Klamotten hergestellt hat. Natürlich auch nicht schlecht. Das war auch so ein. Ich habe im Altersheim als Pfleger gearbeitet, also alles so immer in den Semesterferien, um auch Geld zu verdienen. Natürlich. Ja, also damit wir durchkamen. Und das ging aber. Es war auch spannend. Und dann irgendwann, als ich aber wirklich gemerkt habe, dass diese Nebenjobs oder diese Jobs, die ich dann hatte, dass die einfach so anstrengend sind, dass so viel Zeit zum Schreiben gar nicht bleibt, meinte dann eben meine damalige Frau, also du musst jetzt mal einen richtigen Job haben.
Werd doch Lehrer.
Werde Lehrer. Und ich hatte schon meinen Magister damals, den hatte ich schon, und es war aber völlig sinnlos. Das war ja so, ich war dann 90 oder 91, glaube ich, wo ich dann ein bisschen später, 93, glaube ich, war das dann irgendwie. Und da brauchte niemand einen Magister in englischer Literatur.
Okay.
Und dann bin ich dann doch gesagt, na gut, dann probiere ich das halt mal. Und habe dann dieses Studium noch draufgesetzt, was nicht so schwierig war. Mhm. Und im Referendariat dachte ich, wow, es ist so wenig Stunden arbeiten und so viel Kohle.
Das darf man natürlich jetzt nicht hören, das gilt jetzt nicht für alle Lehrer.
Nein, also, aber es war für
Lehrer
mich so.
Lehrer müssen auch zu Hause viel machen, aber im Vergleich zu
rund um die Uhr arbeiten. Erstmal war ich kein Deutschlehrer, dann hatte ich im Referendariat doch wirklich das erste Mal das Gefühl, ganz klarer Stundenplan. Ich war
Struktur.
Ich hatte diese Struktur, ich hatte und musste nicht, die Jobs waren ja immer so, du bist dann in der Kneipe, wie das halt ist mit diesen Jobs. Ja, du hast dann am Wochenende gearbeitet, hast, weil da das meiste Geld zu verdienen war, dann hier nochmal auf dem Bau, dort im Altersheim. Das waren, du hast halt verschiedene Schichten, das war schwer zu koordinieren. Und da war es auf einmal so, du hattest einen Job, wusstest an 4 Tagen, als Referendar hatten wir 4 Tage, gehst an 4 Tagen dorthin und hast dein festes Geld bekommen. Und das war für uns zu dem Zeitpunkt das erste Mal einfach, das war einfach erstmal eine große Erleichterung.
Ja.
Und ich hatte, weil ich dann im Referendariat eben versetzt war, wir waren nicht verheiratet, deswegen wurdest du dann immer brav weit weg versetzt, hatte ich die Nachmittage Zeit zum Schreiben.
Ja.
Und so sind dann die ersten Bücher entstanden.
Wann würdest du sagen, bist du erwachsen geworden?
Das ist eine schwierige Frage.
Er lächelt.
Also ich hatte
schwierige Frage.
Ich denke so mit Mitte 30. Ich glaube, ich habe mich verantwortungsvoll verhalten oder so habe ich mich, glaube ich, schon, oder dass ich meinem Kind gegenüber oder so, dass ich da, das haben wir, unsere Verantwortung haben wir total ernst genommen, aber dieses Gefühl, wirklich erwachsen zu sein.
Mitte 30, warum Mitte 30? Was war da?
Ach, dann gab es dann schon wieder so viele Beziehungskatastrophen und so viele andere Sachen, die dann die dann das ganze Leben durcheinander geworfen haben bei uns und in der Familie dann auch psychische Erkrankungen, die dann auch wieder dazu geführt haben, dass du dein Leben auch wieder umstellen musst und so. Und da würde ich sagen, doch, daran wächst man. Und dann, da würde ich dann sagen, ja, ab da. Und dann vielleicht auch, weil ich dann hat mein jüngster Bruder, der hat noch jünger ein Kind bekommen als ich. Und so nach und nach bin ich, glaube ich, da so um diese Zeit rum auch reingewachsen in diese Rolle eines Pater Familie, ja. Also mein Vater war kein großer, also als Vater, glaube ich, war er nicht wahnsinnig präsent oder so.
Und er hat ja auch sehr viele Schäfchen, um die er sich kümmern musste.
Ja, und meine Mutter hat mich aber als den Ältesten schon, und das habe ich dann so später gesehen, schon sehr früh so rangezogen. Ich bin mit 18, 19 bin ich auf die Elternabende von meinem jüngsten Bruder gegangen, weil meine Eltern gesagt haben, kriege ich jetzt nicht mehr hin und so. Und ich war dann oft der Ansprechpartner für sie, eher als jetzt mein Vater und so. Und dann wächst du dann so rein und plötzlich dann so eben Mitte 30 habe ich dann so festgestellt, okay, aber die kommen dann zu mir und fragen mich um Rat bei Entscheidungen oder so. Und dann wird das so. Ich glaube, das entwickelt sich dann einfach.
Mhm. Es war Zeit zum Schreiben, auf jeden Fall irgendwann dann in der Lehrertätigkeit. Kurze Challenge für dich als Autor. Ich gebe dir 3 Wörter. Entwirf bitte ganz spontan einfach nur den Anfang einer Geschichte. Die erste Szene. Und die Wörter sind Lastwagen, Kreuzworträtsel und Fußballstadion. So, also.
Aber das ist nicht so schwierig. Da gibt es natürlich jemanden, der auf das Fußballstadion herabschaut, ja, also er in seiner Wohnung am Fenster sitzt und ein Kreuzworträtsel löst. Das Lustige ist natürlich, dass auf diesem Kreuzworträtsel gerade gefragt wird nach einer Lastwagenmarke, also Magirus Deutz oder so. Und dann sieht
das habe ich noch nie in einem Kreuzworträtsel gesehen.
Ja,
das ist ein gutes Kreuzworträtsel.
Ja. Anspruchsvolles Kreuzworträtsel. Und Magirus Deutz hat natürlich ewig, ewig lang, ist eine ewig lange Buchstabenkombination und er fragt sich gerade und dann sieht er, dann ist natürlich seine Aufmerksamkeit auf diesen Laster gelenkt, der eben auf das Stadion zufährt. Und dann hätten wir den Anfang eines Krimis zum Beispiel oder eines Thrillers, weil wir uns fragen, was ist in diesem Laster drin?
Den du noch nie geschrieben hast, diesen Thriller.
Den ich noch nie geschrieben habe. Aber solche Herausforderungen mag ich übrigens. Ich habe mal einen Roman geschrieben, der nie veröffentlicht wurde, für die Firma Marquet. Die müsstest du kennen, die sitzt bei euch in Rastatt.
In Rastatt, ja. Fahre ich ab und zu mal vorbei. Tatsächlich, die machen so Roboter auch.
Die machen Operationsroboter.
Operationsroboter.
Und der damalige Chef, der kam zu mir und hat gesagt, schreiben Sie uns einen Roman über unseren Operationsroboter. Und wir wollen den Roman dann so als Giveaway den Chirurgen mitgeben, wenn wir den Operationsroboter vermarkten. Und dann hat er gemeint, ja, und es wäre total schön, wenn ein Kreuzfahrtschiff drin vorkäme. Und so, und ich so, ah, okay. Der Operationsroboter hieß Casper, Computer Assisted, Programmed, whatever. Und das fand ich toll. Und er hat gesagt, ja, und es soll ein Science-Fiction-Roman sein.
Soll ein Science-Fiction-Roman sein.
Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mit einem unfassbaren Vorschuss damals von 15.000 Mark. Mhm. Hatte ich noch nie bekommen in meinem ganzen Autorenleben. Ich kam mir vor wie, boah. Bin mit einem, wirklich, ich war in einem Büro, ging raus, bekam einen Check ausgehändigt, 15.000 Mark Vorschuss. Und dann habe ich diesen Roman geschrieben, der nie veröffentlicht wurde, der heute noch in der Schublade liegt.
Er wurde aber nicht der Firma übergeben.
Die Firma wurde damals gerade übernommen, zu Teil übernommen von einer holländischen Firma. Und die haben die Entwicklung des Operationsroboters eingestellt. Und dann bekam ich, nach langem Hin und Her, bekam ich dann aber tatsächlich noch meine zweite Zahlung von 15.000. Ich habe 30.000 Mark für diesen Roman bekommen vor fast 20 Jahren. Für einen Roman, der nie veröffentlicht wurde, der immer in der Schublade lag. Ich habe die Rechte jetzt wieder, aber er ist... Und das hat mir so Spaß gemacht, dieses Ding zu entwickeln. Einfach aus diesen Sachen, Kreuzfahrtschiff, Science Fiction und dieser Operationsroboter.
Wie hieß der Roman? Zumindest einen Arbeitstitel gab es wahrscheinlich.
Der musste Kasper hießen.
Der musste Kasper, ne, habe ich mir gedacht.
Ja, und ich glaube Kasper auf See oder so ähnlich irgendwie.
Und dann hat er mal, da ist das See wieder drin. Verstehst du?
Also der Kreuzfahrtschiff war ja nicht meine, war nicht meine Idee. Aber der wollte das so. Und das war aber, ach, und da konnte ich mich natürlich ausleben ein bisschen, weil manchmal schreibe ich ja auch gerne Romane, die so literarisches Slapstick sind, die einfach bloß wirklich, wirklich bloß unterhalten wollen, zum Lachen bringen wollen und so. Und ja, genau, bei Herrn Müller, die verrückte Katze und Gott, da kommt dann diese religiöse Prägung nochmal durch. Mit all den, den wirst du nicht gelesen haben, aber das ist eine ganz andere Seite meines Schreibens. Die meisten Leute, die anderen Bücher kennen, also Alte Sorten, Zwei Leben, Großer Sommer oder so, und sagen dann, das Buch, das ist wirklich von Ihnen? Mhm. Ja, aber es ist einfach eine andere Art.
Dass dann mit 50 nochmal so der ganz große Erfolg kommt und du mittlerweile Bestseller-Autor bist, einer der erfolgreichsten Autoren in Deutschland. Hast du damit gerechnet irgendwann? Hast du bewusst?
Natürlich nicht.
Also auch nicht dran geglaubt. Weil wenn man selbstbewusst genug ist, glaubt man ja vielleicht dran. Der nächste Roman könnte es sein.
Ja, aber guck mal, da habe ich ja schon wirklich fast 20 Jahre geschrieben und ich war ja, okay, mit der Buchwelt vertraut. Es war jetzt so, der Duft von Schokolade zum Beispiel war wirklich bei diesem kleinen Verlag bei Ars Vivendi, das war dafür, für den war das ein Bestseller, der ist verkauft worden in 3 oder 4 Sprachen. Es gab eine Taschenbuchausgabe. Mhm. Das alles kannte ich schon. Das war für mich auch wirklich, ich dachte, es ist durchaus erfolgreich. Du hast es war immer so ein bisschen, war dann immer ein bisschen mehr als nur ein Nebenverdienst, aber, und ich kannte ja die Buchbranche und dann kommst du auf die Buchmesse und siehst dann, denkst du, ja, es sind 60.000 Neuerscheinungen und irgendwann ist dieser Glaube aus der Anfangszeit, wenn du 25, 26 warst, wenn du ein erstes Buch schreibst und denkst dir, ah, jetzt kommt es, ne? Das wird der große Erfolg. Da hast du dann schon 5, 6, 7 Bücher geschrieben und merkst, ne, es ist ein langer, mühsamer Weg.
Aber hast du auch mal auf Trends geschaut?
Nein.
Weil das soll man ja heute machen, wenn man Erfolg haben möchte. Muss man gucken, was bewegt die Leute gerade? Was ist gerade ein heißes Thema? Das kann Erfolg bringen. Also so kalkuliert hast du
nicht. Nee, ich habe aber schon immer geschrieben, was mich bewegt hat. Ja, und das ist ja vielleicht auch das. Ich glaube, ich bin wirklich ziemlich Mainstream, was das angeht. Ich bin auch so, was Musik angeht, glaube ich schon. Also Adele oder so kann mich wirklich, finde ich schon toll auch. Mhm. Oder so. Und ja, Taylor Swift bin ich jetzt nicht so, ich bin kein Swiftie, aber das eine oder andere, also aus der, ich habe keinen eklektizistischen Musikanspruch, also bei mir ist es, ich lasse mich auch bei Filmen manchmal wirklich so von Marvel, Spider-Man oder so begeistern. Mhm. Da, also insofern denke ich, was mich bewegt, ist wahrscheinlich manchmal das, was auch die breite Masse bewegt und dann, wenn ich darüber schreibe, treffe ich es vielleicht zufällig, aber drauf geguckt habe ich nicht. Am Anfang guckt man nicht drauf, weil man sowieso denkt, man ist der Einzige, der darüber schreibt und das ist jetzt das Werk, auf das alle gewartet haben. Dann merkt man, es ist nicht so. Aber ich hatte ja auch meinen Job sozusagen, meinen Lehrerjob und musste jetzt nicht unbedingt.
Na klar.
Musste nie, das fand ich eine gewisse Freiheit. Im Gegensatz zu dem, was man heute eben sagt, als freier Schriftsteller zu arbeiten, bedeutete ja immer, für den Rundfunk zu schreiben, für die Zeitung zu schreiben, für alle möglichen Sachen zu schreiben, um dann abends, wenn du total erschöpft bist, vielleicht an das zu gehen, was du schreiben möchtest. Mhm. Ich hatte immer die Freiheit zu sagen, ich muss das jetzt nicht machen. Ich muss nicht, wenn der Verlag gesagt hat, ja, das wäre nicht schlecht. Ich habe immer geschrieben, aber ich habe das geschrieben, was mich interessiert hat. Und ob das dann genommen wurde oder nicht, darüber habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich war ja nicht drauf angewiesen. Und vielleicht ist es diese Freiheit, die dann dazu führte, dass ich mit einer relativen Leichtigkeit oder Lässigkeit schreiben konnte. Und dann wurde es eben aber auch genommen. Aber um darauf zurückzukommen, auf deine Frage, ob ich daran geglaubt hätte, irgendwann kommt diese Einsicht, ein gewisser Pragmatismus. Du sagst, okay,
ja, klar.
Mit Bücherschreiben verdienst du im Jahr 3.000, 4.000 Euro. Wenn es gut läuft,
ja, dann hast du mal kein Buch. Ist ein teures Hobby.
Ja.
Was ist Schreiben für dich? Also der Moment, wenn du schreibst, ist es Erfüllung, ist es Glück?
Es ist Arbeit. Es ist einfach Arbeit. Und das war es aber auch schon immer. Die Erfüllung, das Glück kommt damit, wenn ich auf der Bühne stehe damit, wenn ich das Buch fertig habe. Es gibt, also es lässt sich wenig damit vergleichen mit dem Gefühl, das du hast, wenn du ein Buch fertig geschrieben hast, wenn du das Manuskript abgibst. Das ist ein großartiges Gefühl, weil du auch etwas geschaffen hast, von dem du hoffst, es wird dann ein Buch. Also es ist, ich weiß eigentlich immer, wenn ich ein Buch fertig geschrieben habe, das weiß ich eigentlich fast immer. Daran kann ich mich auch nach 10, 15 Jahren noch erinnern, wo und wie das war, weil das einfach so eindrückliche Erlebnisse sind. Aber das Schreiben selbst ist Arbeit.
Wahnsinn.
Und ich kann immer die Kolleginnen und Kollegen schwer verstehen, die sagen, das macht mir so viel Spaß. Und ich denke mir, ich arbeite wirklich daran, weil ich, Plotten ist Arbeit, aber auch das Schreiben an sich, ich will, dass die Sprache genau das tut, was sie soll. Sie soll genau die Bilder transportieren und sie soll nicht haken und nicht, man soll nicht beim Lesen stolpern und man, also das ist eine, ja, so eine feinmechanische Arbeit und die ist manchmal richtige Arbeit. Also manchmal schreibe ich nur eine halbe Seite an einem Vormittag und bin dann frustriert, weil es halt bloß eine halbe Seite war. Ne?
Wenn wir mal weggehen nochmal vom Schreibtisch, wer ja schreiben will, der muss ja auch fühlen, der muss aufsaugen, der muss Emotionen spüren und natürlich auch Dinge verarbeiten. Wann fühlst du dich am lebendigsten? Wann saugst du das Leben am meisten auf? Offensichtlich nicht beim Schreiben, das ist schon klar.
Beim Schreiben selber nicht.
Nein, das ist ja auch klar. Also wir sind auch weg vom Schreibtisch.
Also es gibt einmal diese Momente, wenn ich aus dem Buch, wenn ich Lesungen habe. Wenn ich Lesungen habe, wenn ich erzähle, wenn ich davon erzähle, das sind für mich die großen Stunden des Schriftstellerseins, auf jeden Fall. Aber dann auch, jetzt unabhängig von der Literatur, wenn es einfach nur ums Leben geht oder so, dann ist es oft so, wenn ich mit meinem Bruder oder wenn es so Zeiten gibt, wenn man das Gefühl hat, man ist so rausgenommen. Ich erinnere mich, als mein Bruder den Till Eulenspiegel gespielt hat, den Mölln, glaube ich, damals bei den Till Eulenspiegel Festspielen.
Der ist Schauspieler?
Ja. Und es war so eine fast fiebrig flirrende Atmosphäre. Und wenn wir zusammen sind, wir ergänzen uns sehr gut, obwohl wir 15 Jahre auseinander sind, wir ergänzen uns sehr gut und sind, und dann hat man schon dieses Gefühl, dann macht man Dinge, die man sonst nicht tun würde, dann fährt man einfach aufs Gratewohl in den Wald, findet einen Waldsee, schmeißt sich rein und schwimmt dann, ohne zu wissen, wie man ans andere Ende kommt und so. Diese Sachen.
Und ohne trockene Klamotten dabei zu haben.
Natürlich.
Also ihr habt ihr euch ausgezogen.
Es hat eh geregnet und so. Aber auch, und das sind die stillen Augenblicke, glaube ich, ich meine ja, dass man meistens dann ganz glücklich ist, wenn man alleine ist. Das ist häufig so. Nicht. Und dann gibt es diese Momente, wenn ich einfach auf dem Fahrrad sitze, zur Schule fahre und es so ein Morgen ist wie heute, ja, so ein überraschend sonniger Herbstmorgen. Ja. Und und das alles siehst, das ist tatsächlich etwas, was ich so ganz und gar aufnehme, wo ich dann das Gefühl habe, ich bin so froh, jetzt gerade am Leben zu sein, das mitzubekommen. Und dann habe ich manchmal auch dieses Gefühl, jetzt bist du im Gleichgewicht. Jetzt ist es so, jetzt hast du auch das Gefühl, und ich mache mir darüber manchmal Gedanken, jetzt hast du das Gefühl, es ist alles im Gleichgewicht, jetzt könnte man auch nicht glücklich, aber erfüllt sterben, sozusagen. Ja, jetzt könnte man, jetzt wäre das, wo du sagen könntest, doch, ich habe ein Leben gelebt und ich bin, und jetzt gerade bin ich so im Gleichgewicht, das wäre toll. Mhm. So. Wird wahrscheinlich nicht so sein, aber andererseits sind meine Eltern beide überraschend gestorben und ziemlich schnell. Also fliegt vielleicht in der Familie, wer weiß.
Okay. Das nochmal einige besondere Momente zum Schluss. Und ganz zum Schluss noch eine kleine Runde. Das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Handy gemacht hast?
Das letzte Foto, das ich auf meinem Handy gemacht habe?
Weißt du das jetzt auswendig?
Ja, du kannst nachgucken. War gestern Morgen der Himmel, der sich, also morgens, ich bin mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, es dämmerte gerade, die Sonne ging gerade auf. Und die Wolken färbten sich rosa und rot und das über einem Winterrapsfeld und mit den noch belaubten Bäumen im Hintergrund. Das sah sehr, sehr schön aus. Ich lösche solche Fotos dann auch wieder, aber ich musste mir dann noch ein paar Mal angucken, weil ich versuche, diesen Moment zu bewahren. Das bleibt mir dann im Kopf, aber ich musste mir noch ein paar Mal angucken.
Und was ist der letzte Song, den du in deiner Playlist gehört hast auf dem Handy?
Stormy von Bobby Gentry.
Dass du das weißt, finde ich erstaunlich. Du musst nicht mal nachgucken. Woher weißt du das?
Ja, weil ich, das ist noch nicht so lange her, den habe ich gestern Abend gehört.
Ah, okay. Und das ist Stormy?
Stormy von Bobby Gentry.
Okay, kenne ich nicht. Hör ich mir gleich an.
Mhm, das ist, Bobby Gentry ist auch in diesem Buch. In dem Zwei Leben. Da gibt's. Ja.
War das der Soundtrack beim Buchschreiben, den du auch ganz bewusst gehört hast?
Es gibt da einen Song, der ist auch von Bobby Gentry, der mich schon, da war ich schon 15 oder so, da habe ich den Text überhaupt nicht verstanden. Ich hatte keine Ahnung und so weiter, aber den fand ich sehr beeindruckend. Und als ich ihn dann dank des Internets, ich habe ihn wirklich 25 Jahre lang nicht gehört und ich wusste nicht, wohin. Dann so allmählich Internet und dann gibt's Shazam und all diese Sachen. Mhm. Und plötzlich, und ich wusste ja das und das, dann gibt's ein paar Sachen ein und dann kam dieser Song und dann war der wieder da. Und dann habe ich aber auch den Text verstanden. Jetzt natürlich. Und das hat mich schon sehr berührt, sehr beeindruckt. Und dann dachte ich mir, man sollte aus diesem Song mal ein Buch machen.
Es ist geschehen. Ewald, dann danke dir für die Begegnung hier in Nürnberg. Zwei Leben, das ist das neue Buch. Und das nächste, an dem schreibst du natürlich jetzt demnächst schon.
Demnächst,
erstmal deine ganzen Lesungen gemacht hast, genau. Die ja wirklich auch mit zu den Highlights deines Schriftsteller-Daseins gehören.
Ja, auf jeden Fall.
Danke dir für heute und bis bald wieder.
Bis bald, Christian. Danke dir.
Talk mit Thies.
Das war Ewald Ahrens und hier kommt noch ein schöner Podcast-Tipp für euch.
Ich bin Oke Van Dixen. Und die Beatles sind mein Lebensthema. Die Musik kennt jeder. Beatlemania, kreischende Fans, Nummer 1 Hits ohne Ende. The Beatles, bring them on. Aber wie sind die Beatles die Beatles geworden? Darum geht es im Podcast Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre.
Rundstück warm und ein Tasse Tee, bitte.
Die Geschichte der Beatles beginnt eigentlich in Hamburg. Die ersten Auftritte in einem Stripclub laufen schlecht. Aber die Jungs aus Liverpool, die wollen es und schaffen es. We grew up in Hamburg, hat John Lennon gesagt. Was das bedeutet, davon erzählt unser Podcast. Alle Folgen von Becoming the Beatles gibt es in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr nichts.